die Schöpfung wartet sehnsüchtig, bis ihr als Söhne Gottes sich bewertet, Römerbrief. Das ist in diese Dynamik hineintreten. Das ist Fürbitte. Wenn du anfängst, weiter so zu beten, sehr oft wirst du dann zur Antwort. Also du selber. Mm. Du wirst dann zur Antwort. Deswegen ist es nicht ganz ungefährlich.
Maxi Oettingen, herzlich willkommen bei Unverschämt Katholisch.
Hi Stefanie, schön dich zu sehen. Freue mich sehr.
Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Du bist Leiter der Loreto-Gemeinschaft hier in Wien und für den österreichischen Raum auch, gell?
Für Europa.
Für Europa, wow.
Eigentlich für die ganze Welt. Wir sind zwar nur in Europa, aber für die ganze Welt.
Aber für die ganze Welt. Du hast 3 Kinder, bist verheiratet.
Ja, so ist es.
Bist in Wien schon sehr lange.
Seit 1995.
Aber ursprünglich aus Deutschland.
Genau.
Ziemlich aus meiner Ecke.
Ja, also nicht von Donauwörth. Ja. Ich habe sogar schon in Donauwörth Basketball gespielt.
Was? Wirklich?
Ja, gegen Donauwörth. Und gewonnen natürlich.
Gewonnen, ich wollte gerade fragen. Natürlich. Ja, es sei kurz festgehalten.
Ganz wichtig, in dieser bisschen schrägen Halle, die ihr da habt, in dieser Mehrzweckhalle.
Da war ich noch nie.
Verstehe. Ah, na bitte, da hast du was verpasst.
Nächstes Mal, wenn ich daheim bin. Spielst du noch immer Basketball?
Nein.
Nein, okay. Nein. Okay, aber ich wollte dich fragen, was liebst du in deiner Heimat eigentlich?
In meiner Heimat? Also Deutschland und Amerika. Ich war 8 Jahre in Amerika und dann Deutschland. In Amerika, was lief da? Da war ich sozusagen Kind bis 11. aber da schon sehr viel Interesse gehabt, Basketball zum Beispiel. und dann sind wir übersiedelt nach Deutschland, eben in der Nähe von Donauwörth. Und da hat dann meine Mutter relativ bald Medjugorje entdeckt, tief in den 80er Jahren, und hat ihre Geschorbenen was mitgenommen in einer Lebenskrise. Und da fing eine sehr spannende Glaubensgeschichte an.
Oh.
Auch bei mir, genau.
Sehr cool, da will ich gleich drüber mehr hören. Aber was ich noch vorher als kleine Fun-Einstiegsfrage, die ich fragen wollte, ist, du bist ein Mensch, der sehr gerne liest.
Ja.
Gell?
Ja.
Ja.
Ja, kann man sagen.
Kann man sagen. Ja. Was ist dein Lieblingsort zu lesen?
Oh, der Lieblingsort zu lesen, im Garten.
Im Garten. Mhm. Hier in Wien hast du einen?
Wir haben meine Frau und ich haben ein kleines Refugium, dessen Namen ich nicht sagen werde, und dort haben wir einen kleinen Garten. Und
herrlich.
Da lese ich sehr gerne.
Sehr schön. Ich will mit dir heute über etwas sprechen, das ich glaube, für viele sehr wichtig ist, nämlich das Gebet.
Aha.
Und da komme ich jetzt eigentlich auch zurück auf das, was du gerade schon angeteasert hast, nämlich wie du überhaupt dazu gekommen bist, ein Betender zu werden, ein betender Mensch.
Also ich hoffe, ich bin ein betender Mensch. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich hoffe, ich bin ein betender Mensch. Also meine Reise sozusagen in das Herz Gottes hat sicher angefangen 1984 in Medjugorje. Meine Mutter war in einer Lebenskrise und da gab es eine Wallfahrt organisiert von einigen Freunden, Bus von Bayern aus damals. Und wir sind dann damals mitgefahren, also meine Mutter und meine Brüder und ich. Und das Überraschende für mich war, also wir waren immer am Sonntag in der Messe, haben aber nie als Familie zusammen gebetet zum Beispiel, und habe auch sonst nicht wirklich gebetet sonst. Aber in Medjo war die große überraschende Erfahrung, dass alles, also für mich war einfach alles echt. Der Glaube war echt. Also es war meine große Erkenntnis, das ist alles echt. Das ist nicht gefaked, das ist echt. Und es gab einen Moment dann an einem Abend, wo ich einfach das Gefühl gehabt habe, dass da eine Person ist mir gegenüber. Und dann sind wir nach Hause gefahren ich war damals 11, November 1984, und ich bin dann im Bett gelegen, zu Hause, alleine, und hatte einen leuchtenden Plastikrosenkranz aus Medjo, der die allerbesten, mit 10 Pfennig gekostet. Und ich habe damals dann das Bedürfnis gehabt, selber zu beten. Das hatte ich noch nie gehabt davor. Ich habe noch nie in meinem Leben von mir heraus das Bedürfnis gehabt, einfach mal zu beten. Und also habe ich den Rosenkranz in die Hand genommen und habe zum Beten angefangen, und dann, als ich zum Beten angefangen habe, war von oben, ich kann es gar nicht anders sagen, da war einfach ein Licht. Ein in sich drehendes Licht, das sehr friedlich war und sehr freundlich. Und sagt, ja, das ist schön. Und deswegen habe ich dieses Gebet, also das Licht habe ich jetzt nicht mehr gesehen. Ich weiß auch nicht, ob das so normal ist, dass man ein Licht sieht, wenn man es zum ersten Mal in Rosenkranz betet. Vielleicht hast du eine ähnliche Erfahrung gemacht. Und dann habe ich dann einfach mit dem weitergemacht.
Weißt du, war dieser war dieser Impuls zu beten einfach spontan oder kannst du das an irgendeine Sehnsucht attribuieren oder so? Oder ist das einfach auf einmal da gewesen? Ich habe jetzt Lust, selber zu beten.
Es war sicher eine Folge von dieser Wallfahrt nach Medjugorje, wo wir sehr viel gebetet haben. Also, wie gesagt, ich war nicht sehr praktizierend und wir waren uns auch als Familie nicht sehr praktizierend. Ich erinnere mich einmal an einer Autofahrt mit unserem Großvater und ein paar Tanten und mir, wo wir einmal einen Rosenkranz gebetet haben. Das war meine einzige Erinnerung an gemeinsames Gebet überhaupt bis dahin. Und da sind dann diese Sessions, ich meine, das geht von, ich habe also vor der Messe zwei Rosenkränze, Messe, Gebet zum Heiligen Geist, Gebet um Heilung, noch ein Gebet, also ein bisschen frei, Heiligen Litanei, noch ein Rosenkranz. Das sind 3 Stunden. Und ich fand das recht locker. Ja. Recht locker. Ich fand das unproblematisch.
Ja, krass. Aber
das haben alle gemacht. Du kannst dort nichts anderes machen. Das spielt eine Rolle natürlich.
Man kann auch Pizza essen.
Man kann Pizza essen, ja, natürlich. Ja. Aber wenn man eine gesehen hat, dann haben wir sie alle gesehen. Ja. Und dann irgendwie, und es haben irgendwie alle gemacht. Und ja, und also ich glaube, es war einfach eine Frucht davon.
Schön. Was ist eigentlich Gebet, würdest du sagen?
Ein Gespräch mit einem guten Freund, bei dem man gerne ist, weil er uns liebt. Teresa von Avila. Und das ist es wirklich. Das ist einfach dieses Eintauchen in ein Gespräch mit einem Freund.
Und diese Anfänge, weil ich finde, wenn man so damit anfängt, man kennt ja den noch nicht. Wie hast du das erlebt? So, kannst du dich eigentlich erinnern mit 11? So, hast du für etwas gebetet oder?
Nein.
Einfach Rosenkranz, weil du es kennengelernt hast?
Einfach angefangen. Ich war von der, also das, was mich, also das Konzept Gebet war mir durchaus bekannt. Also, dass man sozusagen für etwas betet oder so, ja. Wir haben es dann nicht in der Weise gemacht, aber es war mir klar, wie es geht. Wir hatten auch Religionsunterricht, also in Amerika und so weiter. Es war eine katholische Schule, da waren lauter, da waren wir oft in der Messe, da gab es oft Morning Chapel, also das war alles sehr praktizierend in Wahrheit, ja. Also diese Schule auch. Aber dass da am Anfang eine Begegnung ist mit dem dreifaltigen Gott, der sich zeigt, weil er uns liebt, das war mir einfach neu. Und das ist der Anfang. Wenn du den Herrn begegnest, dann möchtest du mit ihm einfach in Kontakt bleiben.
Ich finde auch spannend, drüber nachzudenken, weil manchmal könnte man glauben, boah, Gebet bringt ja gar nichts. Ich finde jetzt diese Facette, die du nennst, das ist so eine, die ich sehr stark auch erlebe, so jemandem dort zu begegnen, einem Gegenüber, einem Du und das als Ort des Gebetes. Aber was manchmal herausfordernd ist, ist, wenn du für andere betest, da bin ich manchmal herausgefordert zu glauben, dass das wirklich was verändern kann. Wie siehst du das?
Also der primäre Grund, warum ich in meine Kammer gehe sozusagen, ist, um den Herrn zu begegnen.
Ja.
Und aus dieser Begegnung heraus wächst eine Frucht in seiner Zeit. Aber ich suche nicht primär die Frucht, die daraus erwächst, sondern ich suche zunächst einmal ihn. Wenn meine Frau und ich, wir haben 3 Kinder. Der Grund, warum wir uns begegnet sind, auch körperlich, war nicht wegen der Kinder, sondern weil wir uns gern haben. Und es ist im Gebet tatsächlich ähnlich. Es geht zunächst einfach um eine Intimität mit dem Herrn, um dieses etwas herausfordernde Wort zu wenden. Es geht um eine Intimität mit ihm und daraus wächst dann seine Frucht. Und ja, es ist schon wahr, dass die Sachen, also die große Frage ist, welche Gebete erhört der Herr? Jene, die in seinem Willen sind. Und das ist dann eine große Frage herauszufinden, wie wir so leben, dass wir in seinem Willen sind. Der Katechismus schreibt sehr schön, dass das Beten des Vaterunser unseren Willen, dem Willen des Herrn gleichförmig macht. Das heißt, wenn der Herr beginnt, uns umzugestalten in sein Abbild, durch diesen großen Prozess der Wandlung, den er mit uns gehen möchte, dann sind wir immer mehr in seinem Willen. Dann haben wir auch ein Gefühl dafür, wofür wir beten sollen. Ich habe früher gebetet, regelmäßig, dass mein Sportverein gewinnt. Oder ich bekenne mich als Bayern München-Fan, natürlich wahnsinnig viel für Bayern München gebetet. Ich bin sogar immer mit einem Cousin, mittlerweile Priester, ist erfahrener, guter Priester, und eine Cousine, wir sind gefahren von München nach Wien zum Champions League-Finale Bayern München gegen FC Porto. 87. Und wir haben gesagt auf der Hinfahrt, wenn Bayern München gewinnt, beten wir 10 Rosenkränze. 10.
Erpressung.
10, weißt du? Das müssen wir unterkriegen.
Und haben sie gewonnen?
Verloren.
Oh nein!
Verloren und dann auf der Rückfahrt nicht einmal ein Reisegebet gemacht.
Oh.
Weil man so beleidigt war. Yeah. Und so kommt man dann einfach langsam herein. Mm. Ja.
Gab es Momente in deinem Leben, wo du sehr herausgefordert warst, weiterhin zu glauben?
Natürlich. Ja. Also auf mehreren Ebenen. Mm. Also ich habe Philosophie studiert und darin promoviert und da kommt dann irgendwann auch, also da kommt man auch vom Kopf her sehr oft an seine Grenzen.
Yeah.
Und da war ich sicher in einer Phase, wo ich einfach, ich hatte schon Schwierigkeiten, die äußere Wirklichkeit als äußere Wirklichkeit wahrzunehmen. Also so skeptisch, also von der Erkenntnis her. Mhm. Und dann auch von der Fähigkeit des Menschen, etwas über Gott zu sagen und also diese ganzen Themen. Also das gab sicher so eine Phase. Ja. Mhm. Und da hat mich übrigens ein Satz vom Ratzinger sehr geholfen. Sagt, ja, es ist schwierig, als Mensch etwas über Gott zu sagen. Es sei denn, Gott wird Mensch und dann sagt Gott mit menschlichen Worten zu einem Menschen etwas über Gott. Ah, das ist eigentlich ganz, sehr spannende Aussage. Also das sicher. Mhm. Und dann habe ich eine Phase gehabt zwischen 17 und 22, wo man mir wo ich einige Sachen so verstanden habe, dass wenn ich dem Herrn nachfolge, dann meint das eigentlich nicht gut mit mir. Also ich könnte nicht sicher sein, ich war nicht sicher, ob es wirklich gut mit mir meint. Ich hätte gedacht, ich müsste dann Sachen machen, die mir eigentlich nicht entsprechen. Ich müsste einen Lebensweg gehen, der mir nicht liegt, wo ich irgendwie uncool werden müsste, weil ich war damals natürlich wahnsinnig cool.
Obviously.
Oh, total. Und es war natürlich eine Riesenfrage, ob ich dann uncool werde. Mm. Das ist auch noch heutzutage meine große Frage natürlich.
Ich lade hier nur coole Leute ein. Also.
Das ist gelungen alles. Aber es war wirklich eine Frage. Sagt, werde ich dann einfach eine blutleere, langweilige Person, die am Samstagmorgen in Suppenküchen steht und austeilt? Oder bin ich ein Mensch, der lebendig ist? Ja? Das war meine Frage. Mm. Und es wurde mir vermittelt oder ich habe das so wahrgenommen. Das dürfte eine Mischung sein, wo eher ich das so wahrgenommen habe, dass ich so leben müsste, dass ich nicht zufrieden und nicht glücklich bin.
Mhm.
Und deswegen bin ich dann eine Zeit lang einfach dem Glauben ausgewichen.
Mhm.
Einfach ausgewichen, weil ich Angst vor den Konsequenzen hatte.
Mhm. Und wie bist du dann wieder dazugekommen? Also was hat dich dann...
Ich bin eingeladen worden auf eine Wallfahrt. Es war von einer jungen Frau, die ich damals sehr interessant fand.
Aha.
Und sie hat mich angerufen. Maxi, würdest du gerne auf eine Wallfahrt mit Jabori mitkommen? Und ich habe schon das alles schon sehr romantisch. Mhm. Sagte natürlich und sah mich dann 3 Wochen später in einem Bus wieder mit lauter Menschen. Also es war dann,
Mist.
Aber auf dieser Wallfahrt habe ich dann einfach einen Durchbruch erlebt. Und zwar, ich habe damals dem Verantwortlichen gesagt, damals ein junger Laie, und habe gesagt, also ganz ehrlich, ich kann beim Vater Unser, dass dein Wille geschehe, das kriege ich nicht über die Lippen.
Mhm.
Also ich nuschel das weg. Und wir sollen ja authentisch beten, gell? Wir sollen ja authentisch vor Gott sein.
Ja.
Und ich bin ein geborener Nuschler. Das heißt, wenn ich nuschel, dann bin ich authentisch vor Gott. Dann passt das auch.
Mhm.
Und der weitere Vorteil ist dann, er kann es nicht hören. Also wenn ich so wegnuschel,
ja, unmöglich kann er das hören.
Unmöglich hören, ist gar keine Frage. Ja, deswegen,
also da hat dann die Allmacht auch seine Grenzen.
Ja, natürlich, ja.
Das, ganz klar.
Ich komme wie im Himmel so werden.
Ja.
Und dann hat er dann gesagt, ich gebe dir einen Tipp, mach einfach ein Lippenbekenntnis. Sag einfach, dein Wille geschehe mit deinem Verstand so lange, bis es in dein Herz rutscht.
Mhm.
Und also Lippenbekenntnis kriege ich hin. Und das habe ich dann gemacht, 2-3 Tage lang. Den ganzen Tag. Also den ganzen Tag, dein Wille geschehe. Und ich kam mir vor, dass ich der Einzige war in dieser Gruppe, der Glaubenszweifel hatte. Alle anderen sind schwebend herumgeflogen.
So ist es immer.
Immer. Ja. Und Therese von Avila rückwärts gelesen in der Nacht.
Ja.
Natürlich innere Burg rauf und
auf
runter.
Auf Knien gegangen.
Natürlich.
Ja.
Und dann geht, bei Maggio geht man auch immer Berge rauf und natürlich immer nur Lobpartikel gesungen, durchgehend, ja, beim, so atemlos.
Ja, ja, in Ekstase.
Ja, ja. Wahrscheinlich hat Helene Fischer von dort atemlos den Kreuzberg rauf. Ja, das kommt von dort, glaube ich.
Ja, ja, ich glaube, das stimmt. Ja, das habe ich auch schon gehört, ja.
Ja. Und dann, also es war, uns war nach einer Weile war es schon auch anstrengend, weil ich einfach wahrgenommen habe, dass die alle in einer großen Selbstverständlichkeit und in einer Zufriedenheit den Herrn nachfolgen und dabei mit sich selbst einfach zufrieden sind und nicht irgendwie darin eine Spannung wahrnehmen.
Hm.
Und dann gehen wir also diesen Erscheinungsberg hinauf und ich sage, dein Wille geschehe. Und dann hat es geheißen, jetzt gehen wir mal alle in Stille zu einem Kreuz. Da haben wir so auf dem Erscheinungsberg überall Kreuze. Und ich habe ein Kreuz gesehen, hinten in der Ecke, ein weißes Kreuz, habe es noch heute vor Augen.
Mhm.
Und ich gehe zu diesem Kreuz hin und ich knie mich hin und ich hebe meinen Kopf und unten steht auf Deutsch, dein Wille geschehe. Und wow. In diesem Moment ist einfach in mein Herz reingerutscht.
Wow.
Und ich konnte dein Wille geschehe sagen.
Mhm.
Und ich hatte keine Angst. Ich hatte keine Angst vor dein Wille geschehe. Und dann kam am Abend, in der Abendmesse, der erste Gedanke, so zu einem Freund fahren nach Salzburg für einen Monat und dort meine Semester, wie heißt das? Meine Seminararbeiten schreiben.
Ah.
Und das war damals für mich ein richtiger Schritt der Nachfolge.
Mhm.
Also einfach zu jemandem hinfahren, wo ich wusste, dass dort ein christliches Milieu ist, wo ich in einen Gebetskreis gehen würde einmal die Woche, wo ich in die Messe gehen würde oft und aus dem Milieu, in dem ich war, rausgehen, auf diesem philosophischen Milieu rausgehen. Und das war damals ein bewusster Akt des Nachfolgens.
Mhm.
Und das hat mich so wahnsinnig gefreut. Mhm. Das hat mich so gefreut. Ich bin dann damals, ob das ganz normal ist, ich bin dann in der Badewanne gelegen und habe vor Freude darüber einfach wild aufs Wasser geschlagen. Das ist nicht sehr praktisch, weil danach alles nass ist.
Vor allem, wenn man so groß ist wie
ja,
du.
Ja, ist dann alles am Boden und so weiter. Aber das war sozusagen, das ist die Freude am
Wie
Herrn.
Schön.
Das ist die Freude am Herrn. Und mhm. wenn du das spürst, dass auf einmal eine Freude da kommt, die nicht von dir ist, wenn du den Herrn nachfolgst, nein, ich muss nicht komisch werden.
Yeah.
Nein, ich muss nicht schräg werden.
Mhm.
Er meint es gut mit mir.
Yeah.
Und das ist tatsächlich auch das, was zum Beispiel Thomas von Aquin sagt, wenn die Gnade uns berührt, dann ist es wie ein Steckling von einem edlen Baum, von einem edlen Obstbaum, der in einen wilden Baum hineingefropft wird und der wilde Baum wird durch den Steckling edler oder besser oder er trägt mehr Frucht oder sauberer oder er formt sich schöner aus. Er wird nicht abgeschafft durch das Wirken des Herrn. Das wird nicht auf einmal einen Känguru dann oder so irgendwie.
Mhm.
Das ist ein Baum und der bleibt auch ein Baum. Aber er trägt größere Frucht.
Hm.
Und das habe ich dann Jahre später gehört und gesagt, das ist interessant. Ja?
Ja.
Das heißt, diese Umwandlung, also wenn der Herr uns einlädt, dass er uns umwandelt in sein Abbild, dass wir so werden wie er, das ist, also wir werden schöner und cooler.
Hm.
Ja, aber also jetzt ohne Schmäh, also wir werden liebenswürdiger.
Hm.
Liebenswürdige Menschen, die Fähigkeit haben zu lieben, das entfaltet sich.
Hm.
Ja, das ist gut.
Ja. Ich finde, was du gerade eben gesagt hast, mit diesem Herausgefordertsein, dem Willen Gottes zu vertrauen und quasi das zu sprechen, dieses Vaterunser, ich finde es ein sehr guter Punkt. Und ich finde auch, das bleibt, also ich muss sagen, irgendwo bleibt es auch, weil wenn ich jetzt drüber nachdenke, mein Gebet zum Beispiel, dann denke ich mir, es gibt Momente, wo ich mir, also der Heilige, also wir wissen nicht, wie wir in rechter Weise beten. Entschuldigung, das ist ein lang formulierter Gedanke. Wir wissen nicht, wie wir in rechter Weise beten.
Ja.
Und dieser Wille Gottes ist ja uns manchmal verborgen.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie ich was wollen kann, was ich nicht weiß, was es ist.
I hear you.
und ich finde, das ist eine bleibende Herausforderung, weil wenn ich jetzt zum Beispiel für andere bete, wir sollen konkret beten, aber konkret weiß ich gar nicht unbedingt immer, was gut wäre für mich selbst oder für andere. Das heißt eigentlich, ja, dieses Gebet, dein Wille geschehe, ist das Beste, aber trotzdem, ja, ich finde, es ist so Teil des christlichen Lebens, irgendwie in diesem Vertrauen zu wachsen. Ich weiß also gar nicht, was meine Frage ist.
Ja, also die Frage ist ein bisschen also du kreist ein bisschen um die Frage des Bittgebets und der Fürbitte. Mhm. Und da war ich noch gar nicht dort.
Ja.
Also das eine ist sozusagen, wenn wir, also mein Vorschlag wäre,
ja,
dass wenn du betest, dass du beim Herrn ankommst.
Ja.
Oder bei dir selbst und beim Herrn. Wie geht das? Viele Möglichkeiten. Eine ist, dass du an einen Ort bist und eine Zeit nimmst, um das zu tun.
Mhm.
Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, dass du mit einem mündlichen Gebet beginnst.
Mhm.
Und der Katechismus spricht auch von diesen Gebetsarten. Ja.
Ja.
Also mit einem mündlichen Gebet beginnst. Zum Beispiel, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Das Gebet vom blinden Bartimäus. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus. Und das Interessante an diesem Gebet ist, dass dann Jesus antwortet, also in der Schrift. Und er betet das eine Zeit lang und dann gibt es eine Antwort vom Herrn. Das heißt, dass du das betest. Also du betest einfach, du rufst den Herrn, du kommst mit ihm ins Gespräch. Und dann, wenn du merkst, wenn du dann merkst, dass er da ist, wenn du merkst, dass er antwortet, dann würde ich vorschlagen, dass du mit dem mündlichen Gebet oder dem Rosenkranzgebet oder was auch immer, dass du das dann nicht mehr machst, sondern dass du seine Gegenwart kostest und genießt.
Mhm.
Man kann auch sprechen von kontemplierst. Du genießt seine Gegenwart. Und da würde ich auch empfehlen, dort zu bleiben, wenn das Gebet nicht dir nicht eine Freude macht aus der Begegnung mit dem Herrn, dann wirst du es nicht lange machen. Du wirst es nicht lange machen. Wenn du aber den Moment genießt, wo der Herr dich anspricht, bleib dort. Das Hohelied spricht von einem, sagt in diesem Zusammenhang, weck die Liebe nicht auf, bis es dir selber gefällt.
Mhm.
Wenn du merkst, dass du vom Herrn geliebt wirst, gerade im Beten, lass es zu, dass er dich liebt.
Mhm.
Gib ihm den Raum.
Mhm.
Dass er dich liebt, quasi nicht voll.
Mhm.
Wenn dir jemand, also jetzt ein ganz simples Beispiel, wenn dir jemand einen Bussi auf die Backe gibt, den du gern hast und den du spannend findest oder so, dann wirst du nicht reinquatschen. Na, wirklich, das
ja.
ist sehr, etwas sehr, sehr Ähnliches.
Ja.
Es ist natürlich es hinkt und da, aber es ist doch ähnlich.
Ja.
Das heißt, genieß das und lass deinen Herrn auf dich wirken. Und dann, wenn du merkst, okay, jetzt kommst du zum nächsten, dann kannst du anfangen mit einem Bittgebet. Das Bittgebet, das sind die Sachen, die dich als Person betreffen, wo du dann einfach sagst, okay, Herr, ich hab hier eine Frage, bitte hilf mir, mit dem umzugehen. Ich bete dann sehr oft für meine Kinder. Und wie tue ich das? Ich bete meistens regelmäßig und stufenweise. Das heißt, wo sie klein waren, habe ich noch nicht dafür gebetet, dass sie ihr Studium auf die Reihe kriegen, sondern dass sie den Herrn kennenlernen. Jetzt, wo sie größer werden, bete ich das also dafür, dass sie in guten Beziehungen also hineinkommen, dass sie Menschen kennen, die ihnen gut, also die für sie relevant sind, dass sie ihre Schulden auf die Reihe kriegen und dann langsam fange ich an zu beten für Ehepartner und so weiter. Ja?
Mhm.
Also einfach stufenweise, regelmäßig stufenweise. Und das Fürbittgebet, das ist Bittgebet, dann kommt das Fürbittgebet. Im Fürbittgebet ist sozusagen die große Kunst, im Sohn vorm Vater zu beten für die Sachen, die dem Sohn relevant sind vom Vater.
Mhm.
Er ist der große Fürbitter. Er ist es, der beim Herrn, der vor Gott steht. Er betet. Und damit einzustimmen. Und da gibt es sozusagen zwei, drei so Gedanken, die ich sehr spannend finde in diesem Zusammenhang. Und zwar das eine ist, ich glaube, aus dem Epheserbrief kriegst du nicht genau hin, wo das ist. Das habe ich jetzt neulich gelesen.
Mhm.
Ich bin in Geburtswehen, bis Christus in euch Gestalt annimmt. Also es gibt Anliegen, du wirst es merken, du wirst Anliegen haben, die nicht dein unmittelbares Umfeld betreffen, die nicht deine Familie betreffen, sondern größere Anliegen, die Welt und die Kirche betreffen insgesamt. Das ist wie eine Geburtswehe. Du fängst an, darüber nachzudenken, das geht mir wirklich nah.
Mhm.
Das ist wirklich ein Thema. Das ist wirklich ein Thema. Also warum ist es so, dass so wenig junge Menschen den Herrn kennen? Warum ist es so, dass ich sage jetzt irgendwas, dass noch 80% der Muslime in Deutschland noch nicht den Herrn kennen. Warum ist es diese Art Fragen? Mhm. Dass die Amis würden sagen, it'll bug you. Mhm. Also das ist, glaube ich, ein Zeichen vom Heiligen Geist, in eine Art Geburtswehe hineinzukommen, bis Christus Gestalt annimmt in dieser, also in diesen Sachen, ja? In diesem Anliegen. Da würde ich, das ist dein Fürbittgebet. Mhm. Da würde ich hineingehen. Mhm. Und da, also nicht für irgendwas, sondern genau dafür. Es gibt ein ähnliches Modell sozusagen beim Modell. Lumen Gentium, so ein Dokument vom Zweiten Vatikanum, spricht über die Mutter Gottes und ihr Gebet im Obergemach. Mhm. Und da steht, also relativ zum Schluss vom Dokument, im Obergemach sehen wir Maria mit ihren Gebeten, den Heiligen Geist erflehen auf die junge Kirche, der sie in Nazareth einst überschattet hatte. Und die Aussage ist stark. Die Aussage ist, sie ist dem Heiligen Geist schon begegnet als junge Frau, bevor Christus in die Gestalt genommen hat und sie Christus in der Welt geboren hat. Und sie betet als erwachsene Frau für die nächste Generation, dass sie eine ähnliche Erfahrung machen, die sie schon gemacht hat. Hm. Sie ist die Bezugsperson. Ich stelle mir vor, dass sie sozusagen wie sie wirklich für die junge Kirche, Klammer auf, die gerade ihren Sohn alle verraten haben, Klammer zu, und ist trotzdem bei ihnen und sagt, ich sage euch, da kommt noch was und ich bitte darum. Hört mir zu. Und er fängt dann zu beten darum. Hm. Und die müssen sich gesagt, so, was ist mit der los? Hm. Die weiß wirklich, wovon sie spricht. Und da ist wirklich ein Anliegen. Sie möchte wirklich, dass das, was sie erfahren hat, dass das übertragen wird. Das ist Fürbittgebet. Hm. Das ist Fürbittgebet. Neulich ein Gespräch geführt mit einem sehr spannenden Professor für Erweckung, David Thomas von Asbury.
Okay.
Coole Socke. Asbury Revival. Da gab es so vor 2 Jahren, im Februar gab es eine.
Ah ja, davon habe ich
ein
gehört.
Revival.
Ja.
Wo einfach Tag und wo sie sagen, der Himmel und Erde haben sich berührt tagelang, und zwar einfach tagelang junge Leute aus der ganzen Welt in einer einer Kapelle in Asbury, Kentucky. Gut.
Gebetet, gelobpreist.
Ohne Unterbrechung und ohne große Anleitung. Hm. Und da gibt es und das ist eine Uni, die in diesem Bereich sehr viel forscht und sehr viel betet, interessanterweise. Und da gibt es einen Lehrstuhl für Erweckung. Wir brauchen einen Lehrstuhl für Erweckung. Pater Karl, wir haben eine Idee. und er hat gesagt, also dieser Professor David Thomas, entzückender Mann, Anfang 60, und er hat gesagt, dass man könnte das rekonstruieren historisch, dass überall, wo diese Art von Gebet vorhanden war, in der gesamten Kirchengeschichte, sowohl im präreformatorischen Europa als auch in Amerika, bei den Great Awakenings, als auch in England, dass Leute angefangen haben, so für bitte zu leben. Das heißt, das Thema war ihnen so wichtig, dass sie angefangen haben zu beten, im Geist. Und dann kommst du, von Johannes Paul II. Heißt es, dass er oft einfach vor dem Altar gelegen ist, stöhnend. Mhm. Das ist Fürbitte. Mhm. Die Schöpfung wartet sehnsüchtig, bis ihr als Söhne Gottes sich bewertet, Römerbrief. Das ist in diese Dynamik hineintreten. Das ist Fürbitte. Mhm. Und dann, das Interessante ist dann, wenn du anfängst, für etwas so zu beten, sehr oft wirst du dann zur Antwort. Also du selber. Mm. Du wirst dann zur Antwort. Mm. Deswegen ist es nicht ganz ungefährlich.
Ich wollte gerade ein bisschen so eine Skepsis äußern,
ja,
die nicht wirklich meine ist, aber die ich so irgendwie gerade so mir innerlich denke und ich glaube schon oft mir gedacht habe. Ich habe mir schon oft gedacht, wenn ich so in einer abstrakteren Art und Weise für Dinge bete, also sagen wir zum Beispiel Frieden.
Ja.
Wenn ich das so aufs Abstrakte hebe, so ich bete um Frieden in der Welt, jetzt nur als Beispiel, was ich jetzt meine damit.
Ein bisschen Frieden, ein bisschen.
Dass ich mir dann irgendwie so in meiner Skepsis denke, ja toll, ich werde ja, wie kann ich denn messen, ob mein Gebet erhört wird oder woran kann ich feststellen, dass das was bewirkt? Mhm. Also frage ich mich manchmal, ist das einfach so eine coole Art und Weise, das zu umgehen, dass man ja dann gar nicht feststellen kann. Also es ist quasi als Empirikerin.
Was hast du nur studiert?
Psychologie.
Aha. Wir machen ja einen Kurs zusammen,
Wir sitzen gemeinsam in der Schulbank. Wir sitzen in der Schulbank
jede Woche. Und da geht es unter anderem auch um Gebet um Heilung. Ich habe früher, wenn ich um Heilung gebetet habe für Leute, habe ich immer nur wie folgt gebetet. Herr, wenn es dein Wille ist, mach diese Person gesund. Die psychologische Konsequenz ist, oder die psychologische Herangehensweise ist, es hat mit mir nichts zu tun. Gar nichts. Es ist nicht meine Verantwortung, seine Verantwortung. Und wenn er es nicht auf die Reihe kriegt, ist es auch sein Thema und dann bin ich auf ihn sauer und so weiter. Die lernen uns komischerweise auch zu beten, im Namen Jesu sei geheilt.
Ja.
Das heißt, man tritt ein in eine Verantwortung, die messbar ist.
Ja, komisch.
Und da bist du dann auf einmal dann kurz sofort danach in einem viel näheren pastoralen Bezug zur Person, für die du gebetet hast. Weil du übernimmst Verantwortung. Das heißt, du lässt es zu, dass Nähe entsteht.
Ja.
Du lässt zu, dass in einer richtig verstandenen Weise Liebe entsteht. Und die sagen uns auch, dass das Effekt von diesem Gebet vor allem sein soll, dass die Person, für die man betet, geliebt wird. Und das passiert nur dann, wenn du Verantwortung übernimmst. Und beim Fürbitten ist es ähnlich. Wenn du in einer ganz abstrakten Weise betest für Weltfrieden, aber wenn du in einer sehr konkreten Weise betest für Frieden in der Ukraine und du betest darum, dass die weite Teile der russischen Generalität ihre Waffen strecken, in einen zivilen Ungehorsam gehen oder in einen militärischen Ungehorsam gehen und desertieren, das ist ein Beispiel, dann kannst du schauen, was passiert. Also du kannst es wirklich, und das ist jetzt nicht unbedingt, das heißt jetzt nicht unbedingt, das ist, also ich sage nicht unbedingt, dass man so beten soll, aber du gehst hinein in eine sehr konkrete, sehr unmittelbare Sache, Verantwortungsgefüge. Und du kannst dann auch den Herrn fragen, dann nach einer Weile, bin ich eigentlich am Punkt? Ist es eigentlich genau das? Nein, es ist nicht. Aha, okay. Was ist es dann? Bitte zeig mir, Herr, wofür ich beten soll. Und dann kommst du mit dem Geist ins Gespräch und dann zeigt es dir dann. Ja? Also zum Beispiel im Israel-Gaza-Konflikt habe ich dann eigentlich tagelang dafür gebetet, dass der Herr sich für Menschen offenbart. Und ich glaube, das hat gepasst. Also ich glaube, das war in Ordnung. Ja? So. Und dann freut es mich zu hören, dass die Jesus-Visionen einfach im Gazastreifen auch vorhanden sind.
Also Leute, denen Jesus erscheint.
Genau. Hängt das unmittelbar mit meinem Gebet zusammen? Ich weiß es nicht. Vielleicht schon.
Yeah.
Aber ich finde es sehr ermutigend.
Ja. Yeah.
Und so. Mache ich Sinn?
Ja, total. Wie gehst du mit Enttäuschungen um in deinem Gebetsleben? Wie gehst du mit Enttäuschungen um?
Ich habe einige Sachen, für die ich bete, die nicht erfüllt sind. Und zwar für die ich schon lange bete und die nicht erfüllt sind. Der Lohn des christlichen Lebens ist Jesus. Der Lohn von Fürbitte ist Jesus. Alles, was wir tun, machen wir um seinetwillen. Wenn wir aussteigen aus dieser Beziehungsdynamik mit ihm, dann kann es tatsächlich enttäuschend sein. Und das ist sicher eine Falle. Und deswegen ist es auch, glaube ich, sehr gut, dass wir darauf achten, dass wir wirklich in einer inneren Weise gefüllt werden vom Herrn und aus einer inneren Fülle auch herausbeten. Also, dass wir dann nicht glauben, dass die Sache, für die wir dann bitten, um eine schöne Wohnung im ersten Bezirk mit ausreichend Platz und dickes Konto.
Erste Novene.
Wenn wir das erbieten aus einer großen inneren Fülle heraus und es dann kommt, dann denken wir so, ja, ist auch schön. Aber in Wahrheit ist der Herr schön.
Ja.
Also ich rate wirklich dazu, dass der Herr wirklich die Quelle, die Mitte und das Ziel deines Lebens ist. Und dass du von dort her betest. Wenn der Herr dir zeitliche Güter schickt oder Sachen, die gut funktionieren, dass du dir denkst, ja, ist auch schön. Dass du nicht zu viel, dass du dein Herz nicht dran aufhängst.
Ich finde, das ist die eine Gefahr. Ich beobachte auch manchmal die andere Gefahr. So, ich und Jesus und alles andere ist mir egal. Genau. Also so, das sind sowieso diese zwei Ausschläge, die man irgendwie balancieren muss.
Ja, das ist, deswegen ist es wichtig, dass wir dann Verantwortung übernehmen.
Ja.
Und deswegen ist es auch gut, dass man Fürbitte auch zu einem gewissen Grad, ja, alleine, aber auch, dass man auch ein bisschen zusammen das macht. Mhm. Also deswegen, also ich liebe unser 24-7-Gebet in der Opengasse, weil wir da immer wieder Themen haben, für die wir gemeinsam Fürbitte machen.
Also 24-7-Gebet ist, ihr betet rund um die Uhr.
Genau, wir beten also von während der Schulzeit, während der Wiener Schulzeit, wochentags immer von 7 bis Mitternacht und einmal im Monat rund um die Uhr wochentags.
Mhm.
Und wir haben eine Fürbittafel und da sind Sachen drauf, für die wir alle beten.
Mhm.
Und manche kann man dann irgendwann abhaken.
Mhm.
Und das ist auch gut. Also um Sachen zusammen beten.
Ja. Du hast jetzt davon gesprochen, dass Gott schön ist. Das spricht für mich.
Habe ich das?
Ja.
Okay.
Ich glaube schon.
Ja?
Also Jesus ist schön, irgendwie sowas hast du gesagt. Also jedenfalls, dass er der Lohn ist.
Ja, der Lohn ist, ja.
Mhm. Ja. Und wenn man jetzt noch keine Erfahrung mit ihm gemacht hat, dann ist es, finde ich, schwer zu glauben, so was will ich, also ich meine, ich lebe in dieser Welt, ich will, dass es mir hier gut geht, ich will, dass es meiner Familie gut geht, meinen Freunden gut geht, was Gott allein genügt, okay, was, wie kommt man dahin, dass man überhaupt das schmeckt, wer er eigentlich ist?
Ich glaube, dass wir gerade eine Epoche erleben, wo die Säkularisierung an ihre Grenzen kommt. Es gibt einige größere Intellektuelle, wie zum Beispiel Tom Holland in England, Historiker, oder die Ali, dessen Vorname ich immer vergesse, wie sie heißt, aus Somalia in Holland lebend, die sich offen zum Christentum bekennen.
Mhm.
Offen. Und nachdem sie es vorher nicht waren. Und ihre Biografien zu lesen, ist spannend.
Mhm.
Also warum tun sie das?
Mhm.
Also warum bekehren sie sich zu Gott? Und ich glaube, dass die Antwort auf diese Frage sozusagen eigentlich eine sehr alte ist, nämlich, dass wir als Menschen, dass unser Maßstab nicht innerweltlich ist. Also wir werden nicht am Ende des Tages, werden wir nicht uns zufrieden geben mit dem, was wir hier in der Welt vorfinden.
Ja.
Und das merkt man bei jeder Krankheit, bei jedem Todesfall, spätestens. Ja. Und deswegen ist die große Frage, wozu sind wir hier? Warum? Also gibt es ein Leben nach dem Tod? Wenn ja, was heißt das?
Mhm.
Und diese Fragen würde ich zulassen. Diese Fragen, die irgendwie nervig sind in der heutigen Zeit, vielleicht weniger nervig als vor 20 Jahren, weil die heutige Epoche ist irgendwie etwas unstabiler als vor 20 Jahren. Diese Fragen würde ich zulassen. Ich würde die Frage zulassen, warum lebe ich eigentlich? Und wozu lebe ich? Das würde ich zulassen. Und da würde ich wagen, den Blick zu erheben auf die großen Fragen. Und da würde ich mir die Grundfrage stellen. Und es ist nicht umsonst, dass ich weiß nicht, wie viel Prozent der Menschheit, sagen wir mal 98%, davon ausgeht, dass es einen Gott gibt.
Mhm.
Okay, und was heißt das? Diesen Fragen nachgehen.
Mhm. Du bist ja, soweit ich weiß, auch ein bisschen Fan von den Mystikern, oder? Stimmt das?
Ein bisschen, ja. Mhm.
Da geht es ja auch viel, du hast am Anfang auch schon diese Sprache ein bisschen verwendet oder diese Vergleiche gemacht von dem Kuss auf die Wange und wenn Gott dich küsst, so verweile da und zieh nicht gleich fang nicht an zu quatschen. Also.
Nehme ich über die Shoppinglist.
Ja, ja, genau.
Ja,
ja, genau.
Moment, also, ich muss nur die Heizung abdrehen.
Genau, also jetzt mal kurz Fürbittgebet vielleicht abgeschlossen so und jetzt hin zu dieser Einladung, Gott in dieser Art und Weise zu begegnen.
Ja.
Was passiert da?
okay, es gibt das Buch in der Heiligen Schrift, von dem es heißt, dass es am meisten kommentiert wäre nach den vier Evangelien, ist das Hohelied im Alten Testament. Und das Hohelied im Alten Testament ist das Hohelied Salomos, heißt es. Das Hohelied Salomos bedeutet, dass man es so deuten könnte, als wäre der Salomo der Autor. Man könnte aber auch so deuten, dass Salomo heißt Shlomo, Friede. Man könnte auch sagen, dass also das Lied des Friedensfürsten, also das Lied des Herrn, also das Lied Jesu Christi, christlich gedeutet. Mhm. Und dieses Lied beginnt in Zeile 2 mit einer sehr komischen Aussage, nämlich: Küsse mich mit den Küssen deines Mundes. Mhm. Und Bernhard von Clairvaux fragt, der große Bernhard von Clairvaux, Zisterzienser und so weiter, hi Pater Karl, wenn du zuschauen solltest, wurscht, egal. Er in seinen vielen, vielen Hohelied-Kommentaren, er war einer der vielen, die das Hohelied extrem viel kommentiert hat, fragt, wer spricht hier eigentlich? Wer sagt das eigentlich? Und er deutet, wie viele andere auch, er deutet dieses Hohelied gemäß eines geistlichen Sinns. Das heißt, dieses Lied besingt die Schönheit der ehelichen Liebe von Mann und Frau einerseits, und es ist gut, dass wir so ein Buch in der Schrift haben, mit all seinen Facetten, mit all seinen menschlichen und erotischen Aspekten. Wunderbar, Gott sei Dank. Mhm. Theologie des Leibes, wir sind leibfreundlich, wir finden das alles super, alles großartig, unverschämt katholisch. Alles
Amen.
Wunderbar. Wir finden das alles großartig.
Yeah.
Und zugleich sagen sie, und das ist dann die Deutung, ist dann das, was du siehst in der schönsten Weise, was passiert zwischen einem Mann und einer Frau, das gibt eine Ahnung davon, was passiert zwischen Gott und dir. Gibt eine Ahnung davon. Hm. Es ist nicht ein Abklatsch, es gibt eine Ahnung davon, was zwischen Gott und dir passiert. Hm. Und er sagt dann, okay, wer spricht dir eigentlich? Wer spricht dir, küsse mich mit den Küssen seines Mundes? Wer spricht dir? Da sagt Bernhard, die Braut. Wer ist die Braut? Hm. Die Seele, die nach Gott dürstet. Und das ist eine interessante Aussage, weil dann, was da zum Ausdruck kommt, ist, dass du dich vor Gott stellst. Du stellst dich vor Gott hin, der Offenbarung, ich glaube Kapitel 3, 21, sagt, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Das ist sozusagen jenseits, also von jenseits her, also von Gott her gesprochen. Und die Braut, der Mensch sagt, küsse mich mit den Küssen deines Mundes. Das heißt, er wartet, er steht an, er klopft, er wartet, bis wir ihm Einlass gewähren. Mhm. Er wartet, bis er einziehen kann. Er wartet, bis wir sagen, bitte berühre mich. Niemand küsst jemand, wenn die Person nicht bereit dafür ist. Mhm. Also wir treten da hinein in das mystische Geheimnis der Braut Christi und des Bräutigams. Und wenn du anschaust, wie Jesus sich offenbart, wenn du schaust, es gibt eine Menge Stellen im Neuen Testament, die darauf hinweisen, dass wir es zu tun haben, ja mit dem Messias von Israel, ja mit dem Heiland der Welt, ja mit dem Menschensohn, ja mit dem Sohn Gottes in einer besonderen Weise, ja mit dem Logos, ja mit dem Alpha und dem Omega, ja mit dem Löwen und dem Lamm, alles ja mit dem Rabbi aus Nazareth, alles, aber auch mit dem Bräutigam unserer Seele. Das wird sichtbar. Es wird sichtbar am Jakobsbrunnen. Es wird sichtbar am Jakobsbrunnen, wo er das lebendige Wasser reichen möchte. Das lebendige Wasser im Jüdischen ist ein Wasser, das vor einem Ritual gegeben wurde, bevor die Frau sich vermählt hat. Das ist ein Hinweis darauf, dass es da auch eine mystische Vereinigung geht. Mhm. Johannes der Täufer, der Cousin von Jesus, sagt, nennt sich den Freund des Bräutigams. Mhm. Diese wunderbare Stelle, wo also Jesus tritt auf, davor rennen alle zu Johannes, dann tritt sein kleiner Cousin auf, ja, dann rennen alle zu dem kleinen Cousin und du denkst dir, er wäre eifersüchtig. Nein. Und sie fragen, bist du nicht eifersüchtig? Und sagt, nein. Der Freund des Bräutigams, also für den Freund des Bräutigams ist jetzt sozusagen seine Freude vollkommen geworden, denn wer die Braut hat, ist der Bräutigam. Wer hat die Braut? Die Braut ist sozusagen das Volk Gottes, das der Herr stiftet, und er ist der Bräutigam. Und er freut sich darüber. Mhm. Dann ist die Frage, wie wird es sein, wenn der Herr zurückkommt? Es wird sein wie bei einer Hochzeit, wo der Bräutigam lange weg war. Mhm. Und dann mit den Lampen. Es ist alles voller Braut, Bräutigam, also Liturgie. Das erste Wunder Jesu Christi passiert bei einer.
Was ist?
Das erste Wunder Jesu Christi laut
Johannes Hochzeit,
bei einer Hochzeit. Yeah. Dort nennt er die Mutter Gottes interessanterweise Frau.
Ah.
Und nicht Mutter. Komischerweise.
Yeah.
Frau. Mhm. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Frau. Und er nennt sie noch ein einziges Mal Frau. Wo denn?
Weiß nicht.
Am Kreuz.
Ah, Frau, Sie, dein Sohn.
Mhm. Und die Deutung ist, Es ist die beide Male, wo die Mutter Gottes die Braut Christi verkörpert und wo der Bräutigam mit der Braut spricht. Er sagt, Frau, meine Stunde ist noch nicht gekommen, um den neuen Wein der Hochzeit der Menschheit zu geben. Mhm. Und trotzdem sagt sie, ihre Fürbitte. Sie sagt, nein, tut, was er euch sagt. Mhm. Das heißt, sie setzt den Prozess im Gang. Sie, in diesem Moment, in Johannes 2, wo die Mutter Gottes die Braut verkörpert, als Urbild der Kirche, wie der Katechismus sagt, und die Kirchenväter, in diesem Moment, wo sie sagt, sie haben keinen Wein mehr, der Wein ist ausgegangen, der Wein der Gegenwart des Herrn ist weg, wir brauchen einen Wein, Herr, sie setzt seine Mission in Gang. Sie sagt, er sagt zuerst nein, aber dann macht das trotzdem. Das heißt, diese Fürbitte berührt das Herz des Vaters. Weißt du, dass wenn du Fürbitte machst, dass du das Herz des Vaters wirklich berührst? Er wird berührt und er beginnt seine Mission, Johannes 2 und dann Johannes, ich glaube, es ist Kreuzigung, ich glaube, es ist 18 oder 19, spricht er sich wieder an mit Frau. Und da wird sozusagen nicht Wasser in Wein verwandelt, sondern schon am Gründonnerstag schon Wein im Blut. Und das Blut wird dann gegeben. Sein Blut ist der neue Wein der Hochzeit. Wir sind bei der Hochzeit des Lammes.
Ja, krass.
Und das ist überall. Die Schrift beginnt mit Mann und Frau in Genesis. Als mein Abbild, heißt es dort. Das ist ja auch unglaublich, wenn du Genesis anschaust, der Herr spricht und es wird. Und dann gibt es so eine Pause und dann lasst uns, sein Plural auf einmal da, lasst uns Menschen machen nach unserem Abbild. Wer ist da uns? Mhm. Wer ist da uns? Und dann macht er den Menschen nach seinem Abbild. Das heißt, es ist naheliegend, dass das, was auch in Gott abgeht, irgendwie eine Ähnlichkeit hat zu dem, was zwischen Mann und Frau abgeht. Nur in einer noch viel, viel extremeren Weise, in einer viel schöneren Weise. Und da werden wir hineingerufen. Das ist das Ziel des Lebens, daran teilzunehmen. Das ist das Brautding.
I get it. Das ist echt, ich liebe dieses Thema, das muss ich dir nicht sagen. Ich finde, das dockt. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch nicht normal oder vielleicht bin ich da komisch, aber ich finde, es dockt an der tiefsten Sehnsucht des menschlichen Herzens an, meines menschlichen Herzens. Ja. Aber ich empfinde es als schmerzhaft.
Ja.
Es ist so, auf Englisch würde man sagen, ache. Also ich finde, wenn man da ganz ehrlich wird, ich weiß nicht, wie das ist, wenn man verheiratet ist, aber so man hat ja, oder ich habe eine Sehnsucht nach tiefem Einssein eigentlich. So. Und ich glaube, dass das selbst eine Beziehung zu einem anderen Menschen nicht in zur Gänze sättigen würde. Mhm. Und das schmerzt eigentlich. Mhm. Also das ist wie so ein Stretching. Also wenn man da ehrlich wird, wenn man das nicht betäubt, wenn man nicht irgendwie sich ablenkt an dem Punkt im Herzen, weil das kann man ja mit ganz vielen Sachen machen, kann man sagen.
Ganz easy.
Ganz easy. Ganz easy. Ja.
Mhm. Tag und Nacht unaufhörlich.
Aber wenn man da quasi einmal wirklich ruhig wird oder mal dieses ständige Rennen nach irgendwie was reinstopfen irgendwie, dann tut es ist unangenehm. Und selbst im Gebet finde ich das teilweise, also unangenehm ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber es ist so. Wie hältst du das aus?
Also natürlich, die schnelle Antwort ist Augustinus, unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir, oh Gott. Das ist also sicher diese Unruhe, die wir haben. Ich würde den Herrn bitten, dass er dein Herz berührt. Das würde ich machen. Und ich würde ihn bitten, dass er dein Herz erfüllt. Und ich würde ihm das sagen. Und ich würde ihm auch diesen Schmerz sagen. Ja? Mir kommt vor, dass dieses, was du da beschreibst, das ist auch ein also natürlich ist es etwas, was auf den Himmel verweist, logischerweise. Und dass alles einfach auch alles vergänglich ist, ja. Und dass es nicht gut, bis der Herr alles in allem ist. Also sowohl für uns persönlich, wenn wir in den Himmel gehen, als auch Also auch, wie Paulus sagt, bis der Herr wirklich alles in allem ist. Also wenn der Herr wiederkommt in Herrlichkeit.
Mhm.
Und genau dieses Aching ist genau das, was ich glaube, ich auch, was ich vorhin also angesprochen habe, ist, das ist der Ausgangspunkt von Fürbitte.
Mhm.
Das ist, Herr, es reicht einfach so nicht.
Mhm.
Es reicht nicht.
Mhm.
Es reicht nicht, bis alles in allem ist.
Mhm.
Und zwar auf einer persönlichen Ebene und für dich herum.
Mhm. Ja.
So würde ich es mal sagen.
Mhm.
Aber komm im Herrn ins Gespräch darüber.
Ja. Ich finde, wir hatten es vorhin kurz in unserem Vorgespräch ein bisschen davon mit diesem Gott haben und Gott suchen.
Ja.
Und findest du nicht, dass es irgendwie das christliche Leben auch beides beinhaltet? Ja. Weil irgendwo haben wir ihn. Also ich kenne ihn, ich liebe ihn, ich spreche mit ihm.
Ja.
Aber irgendwo habe ich ihn auch nicht.
Natürlich. Immanenz und Transzendenz.
Mm.
Wird doch so bleiben.
Easy, Immanenz und Transzendenz.
Ja, ist das so? So offenbart es sich auch.
Erklär das mal nochmal.
Naja, also bei der Einweihung des Tempels durch Salomo sagt er, das ist auch so eine wunderbare Stelle, wo dann die Herrlichkeit Gottes den Tempel erfüllt und sie dann ihren Dienst nicht verrichten können, weil es so dunkel ist. Du, der dir die Sonne erschaffen hast, hast es vorgezogen, im Dunkeln zu wohnen. Es gibt eine Dimension in Gott, die dunkel ist, die wir einfach nicht im Griff haben.
Mhm.
Noch vieles habe ich zu euch zu sagen, sagt Christus in seinen Abschiedsreden, aber ihr könnt das noch nicht ertragen.
Mhm.
Wir haben ihn einfach nicht in der Tasche. Wir haben einfach ganz sicher nicht. Deus ascondicus ist, glaube ich, der Fachbegriff im Lateinischen. Also der dunkle, der verborgene Gott, der sich entziehende Gott. Es gibt ein wunderbares Buch dazu von P. Craig, Wenn Gott schweigt.
Mhm.
Großartiges Buch. Also einfach, er schweigt. Er schweigt in seiner Liebe, aber er schweigt. Er schweigt und er ist dunkel und er ist unerforschlich. Und warum? Und diese ganze Dynamik, diese ganze Spannung zwischen dem ersten Erscheinen Jesu Christi und dem Warten auf das zweite Kommen, das ist eine riesige Frage. Mhm. Einerseits, andererseits, wir gehen in den Beistuhl, wir kennen unsere Sünden und der Glaube lehrt uns, dass der Herr uns die Vergebung zuspricht. So innerhalb von, so, dass ich mir fast denke, das war jetzt fast zu schnell. Das war jetzt fast zu schnell.
Mhm.
Und wir gehen einfach zur Kommunion und der Herr tritt in uns ein.
Mhm.
Er selber tritt in uns ein. Wie bei Johannes 20, hinter die verschlossenen Türen unserer menschlichen Natur tritt er in uns ein und haucht uns an. Das ist absurd.
Mhm.
Das ist so nahe, dass es gar nicht mehr geht.
Mhm.
Das ist eine Vereinigung, das ist Hilfe.
Ja.
Und trotzdem verstehen wir dann, also Gott ist immanent und er ist transzendent.
Mhm.
Augustinus sagt auf der einen Seite, Gott ist mir näher als meine eigene Innerlichkeit oder als näher als ich mir selber nah bin, so irgendwie in dieser Größenordnung, zum einen. Und zum anderen gibt es diese Geschichte, wo er am Strand geht, Nordafrika, schöne Strände, Augustinus. Und er sieht einen Jungen, der mit einer Muschel das Meer versucht, in sein Loch hineinzuschütten.
Mhm.
Und er sagt, was tust du da? Und der Junge sagt, ich versuche gerade, das Meer in ein Loch einzuschütten.
Mhm.
Und dann sagt Augustinus, das ist keine so gute Idee. Das wird nicht funktionieren. Und dann sagt der Junge als Antwort, genauso wenig, wie du diese Dreifaltigkeit mit deinem Kopf verstehen wirst.
Sehr gut. Ich weiß nicht, ob du das kennst mit Kindern. Aber manchmal, wenn was so voll süß ist und du so, dass man so, man will so aufessen, ich weiß nicht, ob du das kennst.
Kenne
ich, du bist so süß.
Ja, zum Fressen süß, ja.
Ja. Und ich glaube, so ist Gott auch ein bisschen so.
Ja. Ja.
Und wenn man das mit ihm hat, dann ist, deswegen auch dieses Gefühl, dass man nicht in Worte fassen kann, ist auch so ein bisschen.
Und das ist gut.
Ja.
Ich finde, es ist, also ganz ehrlich, das ist eines der Gründe, warum ich Lobpreis gerne habe, ist, weil es in einer Liebesbeziehung sind die Worte manchmal einfach platt.
Mm.
Es ist einfach zu wenig.
Yeah.
Und das Schweigen ist Also es sind die Worte zu wenig, ist der Lobpreis auch zu wenig, aber es ist einfach eine andere Ausdrucksform.
Ja.
Das Schweigen ist auch zu wenig.
Ja.
Und das
ja.
bringt es noch einmal anders zum Ausdruck, aber es ist auch zu wenig.
Ja.
Ja, aber so ist es.
Ja.
Es ist zu wenig.
Ja. Amen. Meine Schlussfrage lautet.
Sind wir schon soweit?
Ja.
Meine Güte.
Ja, eben. Ich muss jetzt anfangen zu.
Wir fangen jetzt gerade an.
Ja, eben. Ich muss anfangen, so 3 Stunden Podcast zu machen. Mit dir dann. Meine Schlussfrage ist dieselbe für fast alle meine Gäste. Nämlich, warum bist du unverschämt katholisch?
Mama mia. Unverschämt katholisch. Unverschämt katholisch. Unverschämt. ja, also ich schäme mich nicht dafür. Mm. Bin es auch den Leuten um die Nase, wenn sie mich danach fragen. weil ich glaube, dass wir als Kirche in zerbrochenen Gefäßen zwar, aber doch einen sehr großen Schatz haben.
Mm.
Und dieser Schatz heißt Christus.
Yeah.
Und in der Art, wie sich offenbart hat über 2000 Jahre und wo so sehr viele Leute sozusagen schon das gedeutet haben und orchestriert haben in einer Weise, die wirklich sehr schön ist und sehr zugänglich ist.
Mhm.
Also wenn ich tatsächlich ein paar Sachen lese von Teresa von Avila oder von Bernhard oder von Dominikus oder diese ganzen Sachen oder von Thomas von Aquin,
mhm.
das sind ja wirkliche Größen, die einfach die Sachen schon alle durchdacht und irgendwie auch durchlitten und durchlebt haben. Und die kommen auch zum selben Punkt immer. Die kommen immer wieder zum selben Punkt.
Hm.
Dass der Herr da ist, dass er es liebt und so. Und dass er gegenwärtig ist.
Hm.
Deswegen.
Amen. Danke, Maxi.
Eine Freude.
Ja, wirklich.
Sehr gerne.
Danke.